Tagesinfo
von Radio Dreieckland.
Ihr hört das Tagesinfo vom 14. Oktober 1993.
Ja, hallo zum Info von Radio Dreieckland am Donnerstag, dem 14. Oktober 1993. Was haben wir heute wieder alles geplant für euch? Kurze Zusammenstellung einzelner Beiträge, zum Beispiel einer über die vergangenen Dienstag stattgefundenen Gemeinderatssitzungen. Im Gemeinderat wird ja zurzeit eine umfassende Streichorgie durchgeführt. Es geht um Hallenbäder, es geht um Kulturprogramme, aber es ging auch um die Leistungen an Flüchtlinge. Darüber und über die Streichorgien beim Arbeitskreis Alternativen Kultur wird es in einem Beitrag gehen. In einem anderen Beitrag geht es um das Bleiberecht für Roma. Wir hatten ja vergangene Monate des Öfteren über die Roma berichtet, die zunächst in Dachau gesessen haben, dann hier durch Südbaden gezogen sind. Was ist jetzt der neueste Stand? Ein weiterer Bericht wird sich mit den zurzeit stattfindenden Prozesse gegen die politischen Gefangenen beschäftigen und über eine Debatte, die zurzeit dort geführt wird. Und schließlich wird es noch einige internationale Berichte geben, zum Beispiel über einen Kongress der indigenen Völker in Mexiko oder ein Aufruf zu der Demonstration, zu der Solidaritätsdemonstration für Kuba, der am Samstag, den 16. Oktober stattfinden wird. Soweit also unsere Schwerpunktthemen. Es wird noch einige kleinere Meldungen geben. Wie immer könnt ihr uns auch erreichen, und zwar unter der Studionummer 0761 31 028. So, und damit gleich zur ersten Meldung. Die Beratungsstelle für NS-Verfolgte, der Beratungsstelle für NS-Verfolgte droht es aus. Der Bundesverband Information und Beratung für NS-Verfolgte in Köln versucht, denjenigen Verfolgten, die durch das engmaschige Netz der bestehenden Entschädigungsregelungen fallen, zu unterstützen. Dazu gehören ehemalige Zwangsarbeiterinnen, während der Nazi-Zeit verfolgte Bibelforscher, Zeugen Jehovas, zwangssterilisierte Deserteure oder einst als asoziale bezeichnete Menschen. Vor allem aber sind es Kinder, die ihren dem NS-Regime missliebigen Eltern weggenommen wurden, in Heime kamen, schwer traumatisiert das Erlebte mit sich herumschleppen und unter keine der Entschädigungsbestimmungen fallen. Sehr viele von ihnen sind Frührentnerinnen, haben enorme Kontaktprobleme. Hilfe für diese Menschen wird es aber bald nicht mehr geben. Bisher wurde die Stelle vom Land Nordrhein-Westfalen finanziert, das allerdings der Meinung ist, die Angelegenheit sei von bundesweitem Interesse, solle also von Bonn gefördert werden. Doch die Bonner Politiker fühlen sich durch die Arbeit des Verbandes auf den Schlips getreten. Die beleidigte Stellungnahme des Bundesfinanzministeriums lautet folgendermaßen, Zitat, ist es wirklich Aufgabe der Bundesregierung, eine Einrichtung finanziell zu fördern, die in ihren Publikationen das Wiedergutmachungswerk der Bundesrepublik negativ wertet. Zitat Ende. Theo Weigel sieht für eine Finanzierung der Stelle keinen sachlichen Bedarf.
Rechtsextreme dürfen weiter werben. Nach den Anschlägen und Morden in Mölln und Solingen forderte der ARD-Vorsitzende und NDR-Intendant Jobst Ploog eine Änderung der Gesetze, sodass rassistische Wahlwerbespots verhindert werden können. Dieses Thema wurde nun von der Tagesordnung der Konferenz der Ministerpräsidenten Ende des Monats in Mainz abgesetzt. Die Chefs der Staats- und Senatskanzleien trafen diese Entscheidung. Auch Politiker und Politikerinnen von CDU, FDP und SPD waren dagegen, da sie um ihre eigenen Wahlspotzeiten, die kostenlos sind, fürchteten. So wird es im Superwahljahr 1994 voraussichtlich rassistische Wahlwerbespots in den deutschen Medien geben.
Am letzten Dienstag traf sich in Freiburg der Gemeinderat. Unter anderem Streichorgien stehen auf seinem Programm an vorderster Stelle. Ob Hallenbäder geschlossen werden oder Kulturprogramme zusammengestrichen werden, je mehr wir haben, desto mehr haben wir zu wenig. So lautet bekanntlich das Motto von dem hiesigen Oberbürgermeister. Der Arbeitskreis Alternative Kultur bekam sein Streichprogramm zu hören. Aber gestrichen wurde auch an der Unterbringung von Flüchtlingen. Beides führte zu einigen Auseinandersetzungen.
In der Gemeinderatssitzung am letzten Dienstag standen eben zwei Themen an. Erstens die weitere Unterstützung des Arbeitskreises Alternative Kultur, AAK, der seit Jahren auf dem Trockenen sitzt, sprich dem sämtliche Spielräume zusammengestrichen werden, dies direkt und auch im übertragenen Sinne. War Ihnen erst die Gießereihalle auf dem Greta-Gelände in Freiburg nach kurzer Spielzeit wegen starker Gifte geschlossen worden und dann nacheinander jeglicher weiterer Spielraum nicht mehr zugestanden worden, so ging es diesmal um den endgültigen Abschuss der mal wieder im Spiel befindlichen Hubschrauberhalle auf dem Flugplatzgelände in Freiburg und um weitere, allerdings sehr leere Absichtserklärungen. Einig war man sich im Vorfeld schnell, dass in der Hubschrauberhalle nichts mehr zu holen ist. Zu groß sind auch hier die entgiftenden Reparaturleistungen. Ebenso einig war man sich, mit Ausnahme der rechten Fraktionen im Gemeinderat, dass nunmehr die FEW-Halle im Stadtteil Stühlinger in Freiburg favorisiert werden soll. Hier lag ein Antrag des Bündnis 90, die Grünen, vor, zwar die FEW-Halle zum Zielort für den AAK zu machen, allerdings hatte dieser Antrag der Grünen einen kräftigen Pferdefuß. Im Punkt 5 heißt es wörtlich: Die endgültige Mittelbereitstellung bleibt der Entscheidung im Rahmen der Haushaltsberatung des Nachtragshaushaltes 93/94 vorbehalten. Zitat. So viel staatsbürgerliche Haltung in Sachen AAK war von den Grünen bislang noch nicht zu hören gewesen. Weiß man nun, dass im Nachtragshaushalt für den AAK die Sache ziemlich schlecht aussieht, so ist die letzte Absichtserklärung im Gemeinderat also wenig wert. Weiß man darüber hinaus, dass es mit den bisherigen Betreibern der FEW-Halle noch keine Abmachung gibt, was den ganzjährigen Spielbetrieb oder die Autonomie des AAK betrifft, so darf man sich auf weitere Szenarien in dieser Auseinandersetzung gefasst machen. Weniger diskutiert wurde dann im Freiburger Gemeinderat am 12. Oktober um einen weiteren Punkt: Lebensmittelpakete für Flüchtlinge, Taschengeld und weitere Spezialitäten eines sogenannten Asylbewerberleistungsgesetzes, das aus Bonn kommt und hier vor Ort umgesetzt werden soll. Verschiedentlich hatten wir dazu ja schon berichtet. Einig war man sich daran, dass dieses Gesetz nicht auf dem Mist der Gemeinderäte gewachsen war, weshalb die Verantwortung weggeschoben werden sollte nach Bonn. Nicht einig war man sich darin, wie weit man sich mit dem letzten Blödsinn aus dem Bonner Gruselkabinett arrangieren sollte oder wollte. Für die Forderung der davon betroffenen Flüchtlinge sprach im Gemeinderat kaum jemand. Diese wollen weiterhin Geld statt Fresspakete haben. Zwei Transparente im Gemeinderat drückten dies dann aus. Die Stadt interessiert dies nicht. Bürgermeister See:
Darüber hinaus im Gesetz geregelt, dass neben den Sachleistungen und den Geldleistungen auch Krankenhilfe gewährt wird. Allerdings nur... Entschuldigung, ich weise das ganz entschieden zurück. Und wenn das nicht mein einziges Mal sich wiederholt, verweise Sie der Tribüne und unterbreche die Sitzung. Da gibt es ja überhaupt keine Regelung, dass es völlig klar ist.
Bitte, wenn Sie nicht aufhören zu reden, Sie haben gar kein Rederecht da oben. Ich unterbreche die Sitzung. Ich warne, verwarne Sie hier mit einmal. Bitte, setzen Sie fort.
Meine Damen und Herren, die Ausgabe von Sachleistungen wird nach Kenntnis und nach Beratung mit dem Innenministerium aufgrund von technischen und organisatorischen Problemen nicht zum 1.11. erfolgen können. Man geht davon aus, dass dies sich verzögern wird. Man weiß nicht genau, ob es zum 1.12. oder zum 1.1. erfolgen wird, aber in jedem Fall wird an der Sachlage generell sich nichts ändern.
Soweit also Bürgermeister See vom Freiburger Sozialamt. Man hört schon, es gibt größere oder kleinere Anlaufschwierigkeiten, bevor das Gesetz überhaupt in Kraft getragen oder gesetzt worden ist. Frühestens also oder spätestens zum 1. Januar 1994 wird man mit diesen Lebensmittelpaketen hier versuchen, die Flüchtlinge stillzulegen. Mit dem Hintergrund dieses Gesetzes möchte der Sozialbürgermeister See von der Stadt Freiburg allerdings nichts zu tun haben.
Denn wir haben jetzt eigentlich hier in der Stadt Freiburg es damit zu tun, dass wir dieses Bundesgesetz so human wie möglich umsetzen müssen, und wir hoffen, dass wir eine Regelung finden werden und auch dabei unterstützt werden von denen, die sich ansonsten im Bereich der Asylbewerberbetreuung ebenfalls engagieren. Wenn diese Aufgabe gemeinsam wahrgenommen wird, dann glaube ich, dass auch diese Lösung durchaus in einer vernünftigen Art und Weise praktiziert werden kann.
Kritik an dieser neuen Art von Unterdrückung gegenüber Flüchtlingen kam eigentlich nur aus einigen Ecken der SPD und von der Friedenslisten Linke Liste hier in Freiburg. Zunächst erstmal die SPD-Vertreterin Angelika Wehinger.
Wir haben heute eine Vorlage vor uns liegen, die also Auswirkungen dieser unsäglichen Diskussion hatte, die also von der Politik über Jahre hinweg geschürt wurde, dass der Artikel 16 des Grundgesetzes eben ausgehöhlt wurde. Und das Ergebnis, was also mit dem Artikel 16 passiert wird, eines der Ergebnisse, liegt uns heute vor. Wir halten diese Auswirkungen, dieses Asylbewerberleistungsgesetz, für ein unmenschliches Gesetz. Das ist insofern unmenschlich, dass es erstens mal die Betroffenen noch unmündiger macht. Wer weiß, wie schwierig die Situation von Flüchtlingen insgesamt schon ist, kann so ein Asylbewerberleistungsgesetz nicht für gut halten. Denn die Menschen kommen hierher aus Not, weil sie in ihren Heimatländern verfolgt werden. Und hier kommen sie hin und bekommen also nachher nur noch Sachleistungen und bekommen von der Verwaltung aufs Auge gedrückt, was sie essen dürfen und was nicht. Wir können hier sagen, dass die Sache, das umgestiegen worden ist auf Sachleistung, ist einzig allein darum, um Abschreckung. Es geht einzig und allein für Abschreckung. Das hat weder was mit Schleppern zu tun, noch mit niemandem anderen. Denn wenn Sie ganz ehrlich sind, Herr Bürgermeister, mit 360 Mark kann man keinen Schlepper bezahlen. Die Schlepper, die... Das waren erst mal 480 und dann waren es 510 Mark. Denn die Familie oder der Asylbewerber musste ja schließlich auch noch leben. Und er konnte sicher nicht seinen ganzen Beitrag, den er im Monat vom Sozialamt bekommen hat, den Schleppern geben, um über die Grenze geschleppt zu werden. Die Sachen haben schon vorher stattgefunden. Die haben also nicht mit unserem Geld stattgefunden, sondern die haben schon in den Ländern bereits stattgefunden, wo die Leute, von denen die Leute kamen. Also das ist für mich ein ganz lächerliches Argument, und man sollte da eigentlich, ist egal, wir brauchen heute nicht zu diskutieren, wo die Flüchtlinge vorher das Geld hatten, bevor sie zu uns gekommen sind. Das ist nicht unser Problem.
Ein besonders originelles Argument für das Gesetz fand Patrick Evers von der FDP.
Wie gesagt, es ist nicht inhuman, wenn Sachleistungen gewährt werden. Das Gesetz enthält im Übrigen ausdrücklich die Regelung, dass Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres 40 deutsche Mark Taschengeld erhalten. Es gibt nicht viele Kinder in Deutschland, die monatlich 40 Mark Taschengeld erhalten.
Inge Trietz von der Linken Liste Friedensliste nennt zwei Ursachen für die Unzulänglichkeit dieses nunmehr verabschiedeten Gesetzes, was demnächst hier auch in Freiburg umgesetzt werden soll.
Unzureichende Vorbereitung von Seiten des Landes und der Stadtverwaltung und die Weigerung, sich als verantwortlicher Bürger und Bürgerin mit der Begründung und den Implikationen des Gesetzes zu konfrontieren. Dabei genügt schon die Anwendung der gewöhnlichen Vernunft, um den vorgegebenen Nutzen des Gesetzes in Zweifel zu ziehen. und nach der wirklichen Absicht zu fragen. Das Gesetz verhindert, dass Flüchtlinge gegen die Entscheidung des Bundesamtes Rechtsmittel einlegen können, da sie dafür einen Anwalt brauchen und bezahlen müssen. Es vergrößert die Zahl der illegal hier lebenden Menschen. Betroffene Flüchtlinge werden sich schämen oder in Wut geraten, weil es entfremdet sie den einheimischen lesbischen Frauen wachsen. Sie sind durch die Entmündigung in den Augen der Einheimischen erniedrigt und in ihrem Wert herabgesetzt. Im Zusammenhang mit der Kampagne zur Umerziehung der deutschen Bevölkerung, die einsehen soll, dass ihre Ansprüche zu hoch sind, ist es aus sozialpsychologischer Sicht vorhersehbar, dass die am meisten Erniedrigsten auch am meisten gehasst werden. So können wir Ausländerfeindlichkeit sicherlich nicht abbauen.
Soweit Inge Tretz von der linken Liste. Herr Asal von der ÖDP fand noch eine erstaunliche Bemerkung zu dieser ganzen Thematik.
Gestatten Sie mir eine ganz kleine Bemerkung. Ich bin da jetzt auch ein bisschen aufgewacht. Man kann sehr verschiedener Meinung sein, ob es vernünftig ist, Geld oder Essenspakete zu geben. Und einiges spricht, mag auch für das Geld sprechen. Aber eins muss auch klipp und klar gesagt werden. Inhuman und unmenschlich und untragbar sind die Zustände in den Ländern, von denen die Leute kommen müssen und nicht in der Bundesrepublik Deutschland. Da müssen auch da mal
nach so viel Turbulenzen griff dann der städtische Vater wieder ein.
Mit solchen Gebrüllen machen Sie sich keinen Gefallen. Jetzt machen Sie sich keinen Gefallen. Wir feiern auch keine Feste mehr. Wir brauchen das nicht machen.
Und um dann noch die Logik auf die Spitze zu treiben, war jemand noch ganz klug.
Ein Satz. Das Verhalten dieser Leute, die sich heute hier das große Wort führen, hat dazu geführt, dass wir in unserem Parlament die Republikaner sitzen haben.
Wir kommen zum Schluss.
Ganz zum Schluss kam der Böhme aber dann noch nicht. Es wurde abgestimmt und die Abstimmung der städtischen Vorlage ging durch mit einer Berichterstattung innerhalb einer angemessenen Frist nach Durchführung und Einführung dieses Gesetzes. Zwischenzeitlich war auch die Polizei schon aufgetreten auf dem Plan, griff dann aber nicht ein und Böhme behielt dann wieder einmal das Schlusswort.
Das ist nicht gut gewesen. Wir haben hier die Gesetze in diesem Staat auszuführen. Und wenn ich diese Reaktion hervorrufe, dann möchte ich erstmal sagen, dass
soweit also ein paar Originaleindrücke aus dem Gemeinderat in Freiburg am 12. Oktober. Warum nun dieses Gesetz doch erst vermutlich zum 1. Januar 1994 umgesetzt wird, liegt möglicherweise an der Stadt Freiburg selbst und nicht an den fehlenden Direktiven von anderen Ebenen, vom Bund oder vom Land. Während nämlich vom Kreissozialamt Emmendingen schon vor einer Woche offiziell notwendige Aufschreibungen über die kostengünstigen Bewerbungen dieser Lebensmittelverteilung bei Flüchtlingen erfolgten, in der Badischen Zeitung vom 6. Oktober, ist dies von der Stadt Freiburg offenbar noch nicht geschehen. Sie haben voreilig nämlich zugegeben, dass sie bereits in Verhandlungen sind mit der Lebensmittelgroßkette, die auch die Lieferung im Bezirkssammellager Vauban-Kaserne abwickeln. Genau dies aber würde gegen das Wettbewerbsprinzip verstoßen, nach der gleiche Angebotsmöglichkeiten vorliegen und die Stadt dann unter all diesen das am sinnvollsten Erscheinende auszuwählen habe, sofern man hier überhaupt noch von sinnvoll sprechen kann. Die Ausschreibung vom Kreissozialamt Emmendingen ist allerdings auch nur noch eine Phase. Dort heißt es zum Beispiel in der Badischen Zeitung, der Auftrag kann nur an Firmen vergeben werden, die entsprechende Referenzen vorweisen, nach denen ihre Leistungsfähigkeit zuverlässig beurteilt werden kann. Darüber hinaus hat der Anbieter durch eine amtliche Bescheinigung nachzuweisen, dass die Zusammensetzung der Naturalverpflegung sich an den aktuellen Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung orientiert.
Ihr hört das Tagesinfo vom 14. Oktober 1993.
Bleiberecht für Roma. Und von vielen Stellen wird die steigende Unterdrückung der Roma in ihren Herkunftsländern berichtet. Dies hindert aber die deutschen Behörden nicht daran, in diesem Land Flüchtlingen keine Bleibe zu gewähren, sondern sie darüber hinaus auch noch von ihrer Selbstbestimmung abzutrennen.
Etwas aus der öffentlichen Berichterstattung herausgefallen, sind die Roma von Abschiebung nach wie vor bedroht und nach wie vor mit der Forderung vorhanden, diese Abschiebung in ihre sogenannten Herkunftsländer auf alle Fälle zu verhindern. Was hat sich in den letzten Tagen ereignet? Zunächst einmal kann gesagt werden, dass noch niemand abgeschoben worden ist. Es war ja die Kompromisslinie der sogenannten Einzelfallüberprüfung gefunden worden, wenn dabei die internationalen Konventionen zur Anwendung kommen, in denen der Schutz für Roma ausgesprochen worden ist. Von Deutschland wird dieses aber nicht eingehalten. Der Kampf ums Bleiberecht läuft also weiter. Allerdings gibt es nach wie vor Versuche seitens der zuständigen Behörden, mit allen Mitteln diesen Kampf zu diskreditieren und zu sabotieren. Letztes Beispiel ist ein Brief aus dem Innenministerium in Stuttgart vom 8. Oktober, in dem gegenüber dem Präsidenten der Süddeutschen Roma-Union, Jaschka Demirov, jegliche Kontaktaufnahme abgelehnt wird. Zitat:
Wir akzeptieren Sie nicht als Ansprechpartner bezüglich der Belange der Gruppe. Weder schriftlich noch telefonisch stehen wir Ihnen als Gesprächspartner zur Verfügung. Entsprechende Behauptungen gegenüber Dritten bitten wir Sie zu unterlassen.
So im Brief von letzter Woche, ohne höfliche Anrede, im barschen Ton gehalten.
Wir sind nur bereit, Personen als Ansprechpartner der Roma-Gruppe zu akzeptieren, deren uneingenütziges Engagement für die Gruppe für uns außer Zweifel steht.
Jaschko Demirov ist zur Zeit dieses Briefes von fast allen Roma-Vereinigungen in Deutschland erneut zu ihrem Präsidenten gewählt worden. Dies scheint in Stuttgart geleugnet zu werden. Zur gleichen Zeit, als aus dem Innenministerium dieser eben zitierte Brief kommt, äußert sich Bürzle persönlich an die sehr geehrten Damen und Herren der VVN, Vereinigte der Verfolgten des Naziregimes, Gruppe Emmendingen.
In einem längeren Gespräch mit den Roma konnte ich mich persönlich davon überzeugen, mit welchen Schwierigkeiten und Diskriminierungen einzelne von ihnen in ihren Herkunftsländern zu kämpfen hatten. Trotz meines Verständnisses für das schwere Schicksal dieser Menschen ist es mir jedoch nicht möglich, der Gruppe eine Duldung zu erteilen.
Mit freundlichen Grüßen, Frieda Bürzle. Die Methode im einen, unfreundlich und holzig, am gleichen Tage gegenüber AntifaschistInnen, scheinbar zuvorkommend und um Sympathie ringend. An der Sache selbst hat sich bislang nichts geändert.
Falls die Flüchtlinge das Angebot der Einzelfallprüfung annehmen, sichere ich zu, dass jeder einzelne Antrag sorgfältig überprüft wird.
Angeblich liegt bislang aber kein Antrag auf Einzelfallprüfung vor, da der Vorsitzende der Roma-Vereinigung, Jaschko Demirov, ja nicht als Gesprächspartner akzeptiert wird. Er muss also ausgeschaltet werden und auch die Unterstützung durch andere soll noch verhindert werden. Demnächst also leider mehr zu diesem Thema.
Kein Arbeitsschutz für Hausfrau. Eine Frau, die jahrelang die mit Asbest belastete Arbeitskleidung ihres Ehemannes zu Hause reinigte und in der Folge dessen einen Brustfelltumor bekam, hat nach Feststellung des Bundessozialgerichtes keinen Anspruch auf Entschädigung aus der gesetzlichen Unfallversicherung. Die Frau habe die Reinigungsarbeiten nicht als Arbeitnehmerin, sondern für ihren Ehemann übernommen, meinte der zweite Senat des Kasseler Gerichtshofes. Er wies damit die Tochter und die Schwiegertochter der inzwischen verstorbenen Frau in letzter Instanz ab und hob damit eine anderslautende Entscheidung der Vorinstanz auf. Die Schwiegertochter kämpft derweil noch in einem anderen Verfahren um Hinterbliebenenrente. Auch ihr Ehemann, der Sohn des Asbestarbeiters, ist inzwischen an Asbestkrebs verstorben.
Prozesse werden geführt. Neue Verfolgungsmaßnahmen haben sich zuletzt an den Ereignissen in Bad Kleinen herauskristallisiert. Zusammenlegung der politischen Gefangenen, freie Kommunikation zwischen drinnen und draußen, so lauteten die Forderungen aus dem letzten Hungerstreik. Günter Sonneberg ist zwar frei, aber Bernd Rösner ist noch nicht in Freiheit. Und Ali Janssen, also schwer asthmakrank, kommt auch nicht raus. Das sieht nicht gut aus.
Gibt es eine Freilassung von Irmgard Möller nach fast 22 Jahren Haft? Diese politische Frage ist von der Justiz zu entscheiden. Im November möglicherweise möchte sich das Landgericht in Lübeck dazu äußern. Am letzten Samstag demonstrierten mehr als 1000 Menschen auch vor dem Knast in Lübeck, wo Irmgard Möller inhaftiert ist, gegen die weitere Verlängerung der Haft. Während diese Frage noch nicht entschieden ist, steht der Prozess gegen Ingrid Jakobsmeier vor dem Oberlandesgericht in Stuttgart in der Endphase. In der nächsten Woche soll aufgrund windiger Angaben eines Kronzeugen das Urteil gesprochen werden. Gegen Rolf Clemens Wagner ist derweil vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt in der letzten Woche ein neues Verfahren eröffnet worden. Auch hier soll wieder Macht demonstriert worden. Zweimal lebenslänglich gibt es gegen Rolf Clemens Wagner schon. Nunmehr soll das dritte folgen. Angeklagt sei seine Beteiligung am Angriff auf den damaligen Oberbefehlshaber der NATO, Haig, im Jahre 1979 in Belgien. In diesem Prozess in Frankfurt wurde von Rolf Clemens Wagner wie auch von seiner Anwältin die Absicht dieses Verfahrens gekennzeichnet. Haft und Inhaftierung bis zur physischen Desintegration. Dies führt in seinem Fall sogar so weit, dass ihm bislang beim ersten Prozesstermin auf dem Weg vom Knast ins Gericht eine Brille aufgesetzt wurde, um ihm die Sicht zu versperren. Auch in diesem Verfahren wird mit Kronzeugen gearbeitet. Für Rolf Clemens Wagner geht es ungeachtet der menschenzerstörenden Haftbedingungen nach wie vor darum, den revolutionären Prozess offen zu halten und die paar Gedanken, die man sich noch machen kann, immerhin zur Diskussion stellen zu können. Und nebenbei, Anfang November wird in Frankfurt ein weiterer Prozess eröffnet werden gegen Eva Haule. Von den Verfahren gegen das Angehörigeninfo in Hamburg oder die Zeitung der Roten Hilfe in Kiel wollen wir hier schon gar nicht reden. Das also ist die eine Seite der Entwicklung, die aber nur dokumentiert, dass staatliche Gewalt und die Vernichtungsabsicht der politischen Gegenseite zum Alltag dieser Gesellschaft gehört. Etwas anderes ist nun, wie das Offenhalten des revolutionären Prozesses stattfinden kann. Diskussion und Kommunikation muss zu diesem Zweck stattfinden. Die aber ist nur unter sehr erschwerten Bedingungen möglich. Beispielsweise macht sich die alternative Tageszeitung aus Berlin über einen Brief von Christian Klar aus Bruchsal an Karl-Heinz Delvo in Celle her. Uns liegt er auch nicht vor, aber der TAZ scheint er über das Bundeskriminalamt zugeleitet worden zu sein. Und ihre Überschrift ist dann auch erkenntnisreich.
Klar und Delvo zerstritten.
So also kann Diskussion nicht laufen. Der Brief scheint von Christian Klar am 22. August geschrieben worden zu sein. Ob er in Celle jemals angekommen ist, wer weiß. Denn das Justizministerium in Stuttgart nahm ihn erstmal in Beschlag. Und nun kommt, so berichtet uns die TAZ, das Bundeskriminalamt zu einer Bewertung dieses Schreibens. Es belege nämlich,
dass es nach einen schon länger schwelenden Konflikt nun zu einem endgültigen Bruch zwischen den Zeller Gefangenen und Klar gekommen ist.
Wir kriegen also die Diskussion mal wieder nicht mit, auch über die TAZ-Zitate nicht, sondern werden seitens der TAZ darüber informiert, was das BKA angeblich analysiert hat. Somit entgeht uns also eine Gelegenheit, an Diskussion und Kommunikation teilzunehmen. In einem zweiten Beispiel wird es nicht viel besser. Uns wird berichtet, dass über einen anderen Gefangenen aus der RAF, Helmut Pohl in Schwalmstadt, via TAZ Kritik geübt worden ist an den Fragen der RAF draußen zur weiteren Strategie, dem Umgang mit der vermeintlichen Kinkel-Initiative sowie anderen Fragen. Dies erschien damals in der TAZ Ende August. Nun gibt es dazu eine Antwort von Birgit Hogefeld. Gibt es mehrere? Wir wissen es nicht. Die ganz im Sinne einer Diskussion also antwortet. Allerdings erscheint diese Antwort nicht in der TAZ. Klar, wir können diese Diskussion hier nicht ausführlich wiedergeben. Birgit Hogefeld widerspricht zum Beispiel der These, die RAF habe ihre internationalistische Bestimmung aufgegeben. Allerdings ist ihr selbst die Beteiligung an der Diskussion fast gänzlich unmöglich, da die Zensurrichter mit abenteuerlichen Begründungen die Post an sie anhalten und somit die Diskussion ganz töten wollen. Ein kleines Zitat aus so einer Anhalteverfügung eines Richters vom Amtsgericht Bielefeld wollen wir doch noch zum Besten geben.
Natürlich gibt es Kommentatoren, die den Begriff Verteidigerpost im Sinne von § 148 Strafprozessordnung und insbesondere das Ermessen der Verteidigung in extenso auslegen wollen. Auffallend ist nur, und ich habe ja für diese Interessenlage Verständnis, dass diese Auslegung vorwiegend von Rechtsanwälten stammt und die Justiz, zum Beispiel Landgericht Stuttgart und Bayerisches Oberlandesgericht, übernimmt das kritiklos. Haben wir denn schon seit Croissant und Konsorten nichts dazugelernt? Das ist dieselbe Blauäugigkeit liberalistischer Prägung, wie sie bei der Diskussion um das Geldwäschegesetz zu beobachten war. Gott sei Dank ist der Plan, die Ausweispflicht bei der Einzahlung größerer Geldbeträge für Rechtsanwälte und Steuerberater entfallen zu lassen, nicht Gesetz geworden. Bei hochkarätiger Politkriminalität, mit der wir es hier zu tun haben, ist solche Blauäugigkeit schon gar nicht angebracht. Noch ein vorsorglicher Hinweis zur gern benutzten Lüge von der Isolationsfolter. Frau Hogefeld darf bis zu 4 deutschsprachige Tageszeitungen und weitere 4 Wochen- oder Monatsblätter nach ihrer Wahl aus dem allgemeinen Handel beziehen. Sie verfügt weiter über Fernsehgerät und Radio. So gesehen ist der beanstandete Lesezirkel-Service geradezu überflüssig. Er mag zwar zu der hier anscheinend bestehenden Dutz-Freundschaft passen, keinesfalls aber zu dem, was landläufig unter Verteidigerpost verstanden werden kann.
Soweit also der Amtsrichter vom Amtsgericht in Bielefeld. Was die Dutz-Freundschaft angeht, die Anwältin von Birgit Hogefeld hatte sie, die inhaftierte Gefangene, angeredet mit Liebe Birgit. Das ist also die Dutz-Freundschaft. Sollen wir uns nun freuen über so viel Offenheit oder über so viel Blödsinn eines Amtsrichters? Zurück zur Diskussion noch einmal. Sie versucht sich, Birgit Hogefeld, auch aus der Totalisolation heraus, trotzdem an dieser Diskussion zu beteiligen und fügt etwas Grundsätzliches an, was ihr wichtig ist.
Nur, dabei geht es nicht um die Frage nach internationalistischer Bestimmung der eigenen Politik, sondern um den Weg dahin. So geht dann auch dieser Satz weiter. Diese Diskussion kann nicht unter der Fragestellung, ob Kämpfe, deren Ziel die grundlegende Umwälzung der herrschenden Verhältnisse ist, internationalistisch sein müssen oder nicht, geführt werden. Da ist die Fragestellung, die ich sehe, auch nur, wie hier eine solche Kraft aufgebaut werden kann. Und dafür ist zum Beispiel auch wichtig, welche Erfahrung wir, andere, hier, sonst, wo auf der Welt gemacht haben. Also wirklich genug Stoff und Fragen, die wir uns vorknöpfen können. Und machen wir das zusammen? Helmut, bis bald.
Soweit also ein paar Auszüge aus einer nicht stattfindenden Diskussion, die über die Zensur, über die Haftrichter und auch über die schlecht informierte Öffentlichkeit eben nicht geführt wird. Auch wir hatten versucht, uns an dieser Diskussion zu beteiligen. Eine Anfrage in der Justizvollzugsanstalt Bruchsal, ein telefonisches Interview mit Christian Klar zu führen, wurde nicht genehmigt. Die Beschwerde, die daraufhin bei dem Justizministerium in Stuttgart eingereicht worden ist, wurde ebenfalls abgewiesen. Solche Diskussion, die nicht geführt werden kann, kann also nicht in unserem Interesse liegen. Tatsächlich wäre es sinnvoll, eine Diskussion zu führen, die offen von beiden Seiten aus möglich ist.
Kurdistan. Während in kurdischen Gebieten mehr und mehr Anstrengungen unternommen werden, um die Informationsmöglichkeiten vollends abzuschneiden, indem zum Beispiel Jugendliche als Zeitungsverteiler verfolgt werden, berichtet die Zeitung, die demnächst vermutlich verboten wird, Özgür Gündem, von neuen Waffenlieferungen an die Türkei. Danach hinterlassen die abziehenden US-Amerikaner von ihren Waffenbasen in Deutschland so etliches Material, was prompt in die Türkei geliefert wird. 198 Waggons seien bereits auf dem Seeweg unterwegs in die türkische Provinz Sakarya. Für wen die Waffen sind und gegen wen sie eingesetzt werden, das muss nicht extra spekuliert werden. Die Zahl ungeklärter Mordfälle erhöhte sich in den letzten Tagen. In Diyarbakir wurden weitere 5 Personen, darunter 4 Jugendliche, auf offener Straße erschossen. Unter ihnen befinden sich auch solche, die die angegriffene Zeitung verteilen, um sich einen kleinen Lohn zu verdienen. In der Provinz Iktir hat türkisches Militär 5 Dörfer angegriffen. Die Dorfbewohnerinnen und Bewohner wurden auf den Marktplätzen zusammengetrieben, die Häuser wurden in Brand gesetzt und eine Vielzahl von Frauen wurden verschleppt. Hier in der BRD, vor deutschem Gericht, wird dann wieder gefragt, wie lange waren sie auf der Polizeistation. Und wenn dann die Stundenzahl nicht genau ist, dann heißt es hier, aufgrund nicht glaubhafter Angaben wird der Asylantrag abgelehnt.
Ihr hört das Tagesinfo vom 14. Oktober 1993.
Der nun folgende Bericht stammt aus der wöchentlichen Nachrichtendienst Ponal, die seit 2 Jahren Meldungen aus Süd- und Mittelamerika zusammenfasst. Ein Gipfeltreffen der Indigenas Völker fand Anfang Oktober in Mexiko statt.
Mit der Teilnahme der Friedensnobelpreisträgerin Rigoberta Menchú und Delegierten aus 5 Kontinenten begann am 4. Oktober in Oaxtepec im mexikanischen Bundesstaat Morelos das 2. internationale Gipfeltreffen der Indigenavölker. Ende Mai fand in der guatemaltekischen Stadt Chimaltenango der 1. Teil dieses Treffens statt. Eine Fortsetzung wurde notwendig, da nicht alle Themen aufgrund der gedrängten Tagesordnung diskutiert und entschieden werden konnten. Was sind Ihre Ziele? Kampf gegen den Rassismus, gegenseitiges Kennenlernen und vor allem über die Situation der indigenen Völker informieren. Gegen 10 Uhr morgens präsentierte Julio Solorzano Froppa, Musiker und Sohn der verschwundenen guatemaltekischen Intellektuellen Alaide Froppa, die Rednerinnen des Tages, unter Anwesenheit zahlreicher Pressemitglieder und unter der Fahne der Abya-Yala, der Mutter Erde. Im Anschluss bestieg Miama Cunningham, eine Vertreterin der Miskitos in Nicaragua, das Podium, das mit einem Maya-Gesicht von einer geschlossenen Faust umrahmt dekoriert war. Die Gesundheitsspezialistin versicherte, dass die Indigenas auf eine Welt hoffen, in der wir nicht von der Erde leben, sondern lernen, mit ihr zu leben. So ihr Zitat. Victoria Tauli, Vertreterin der Vereinigung der Völker der philippinischen Bergkette, überbrachte die Botschaft von 150 Millionen Indigenas, die von den Bergen im Norden Thailands über Taiwan, die indonesischen Inseln und zu den Urwäldern Vietnams den südostasiatischen Raum bewohnen. Tauli berichtet über die Situation in der durch Militarisierung geprägten Regionen, in der, wie etwa in Birma, Regierungen Völkermord an ethnischen Gruppen verübten. Der Kubaner Miguel Alfonso Martinez, ein Experte der Vereinten Nationen, erklärte, dass sich aufgrund ihrer Komplexität die Rechte der Indigenas nicht auf den strikten Rahmen der Menschenrechte einschränken ließen. Darum sei die Idee entstanden, eine Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte der Indigenavölker zu formulieren. Diese ist nach den Worten Rigoberta Menchús ein wertvolles Dokument. Darin wird gefordert, die Praxis und die Philosophie der Rechtssysteme der Indigenas in die nationalen Verfassungen zu integrieren. Wir haben erreicht, das Schweigen zu brechen, erklärte Rigoberta Menchú. Anschließend bewertete sie die Aktivitäten, die während des bald zu Ende gehenden Internationalen Jahres der Indigenavölker durchgeführt wurden. Die Bilanz konnte nicht kritischer sein.
Mit Bitterkeit und Trauer stellen wir fest, dass der Völkermord weitergeht. Das Land der Indigenas wird weiterhin für militärische Zwecke genutzt. Die Folter und der Tod sind alltägliche Begleiter unserer Völker. Wir bekommen keinerlei Unterstützung von den Regierungen. Viele unserer Brüder und Schwestern konnten keine Aktionen durchführen, weil sie keine Informationen hatten. Angesichts dieser Situation schlagen wir vor, aus dem internationalen Jahr der indigener Völker ein Jahrzehnt zu machen.
Großes Interesse rief die Rede des grönländischen Gesundheits- und Umweltministers Oren Rosing Olsen hervor. Das Land scheint zu den Orten zu gehören, wo die Bevölkerung einige Fortschritte bei der Verteidigung ihrer Identität und bei der Ausarbeitung eines alternativen Modells erreicht haben. Oren wies auch auf die Gefahren hin, die durch den Klimawechsel in der nördlichen Region verursacht werden. Zu den Zielen der Indigena-Bewegungen befragt, stimmten alle darin überein, dass nicht nur ein Modell existiert. Jedes Volk habe seine eigene Geschichte und seine Forderungen, die es verteidigen müsse. Auf jeden Fall handle es sich nicht darum, so präzisierten sie, die bestehenden Nationen zu spalten, sondern ein multiethnisches Heimatland zu erreichen, in dem Platz für alle Gruppen sei. Gleichfalls wollen sich die Indigenas nicht von der Außenwelt abkapseln. Sie wollen sich im Gegenteil um eine Entwicklung einschalten, die keine Ungleichheit produziert. mit Hilfe der Technik und der fortschrittlichen Wissenschaft, so ihre Meinung, könne eine andere Welt aufgebaut werden, die traditionellen umfassenden Visionen und die Fortschritte der westlichen Gesellschaft berücksichtigt. Eine Utopie? Vielleicht. Aber die einzige, die am Ende dieses Jahrhunderts bleibt.
Peru. Ches Schwager verhaftet. Che Guevaras Schwager, Ricardo Galdea, wurde Mitte August von der peruanischen Polizei wegen Unterstützung der revolutionären Bewegung Tupac Amaru, MRTA, verhaftet. Die MRTA führt in Peru unter sehr schwierigen Bedingungen den bewaffneten Kampf gegen das Regime. In diesem Oktober jährt sich außerdem zum 26. Mal der Tag der Ermordung Che Guevaras. Demonstration für Kuba. Solidarität mit Kuba. Schluss mit der Blockade durch USA, EG und BRD. Das sind Inhalte der am kommenden Samstag in Bonn laufenden Veranstaltungen.
Kuba. Der zweite Freundschaftskonvoi USA-Kuba, der Pastoren für den Frieden, festgehalten. In Laredo an der mexikanischen Grenze wurden Ende Juli diese Solidaritätsaktion gestoppt und an der Weiterfahrt zunächst gehindert, während ein Großteil der gespendeten Hilfsgüter nach erheblichen Schwierigkeiten die Grenze passieren durften und Anfang August per Schiff in Havanna eintrafen, wurden noch immer ein für ein Altenheim bestimmter ehemaliger Schulbus nebst vielen Schulmaterialien beschlagnahmt. 14 TeilnehmerInnen der Solidaritätsaktion, unter ihnen Mitinitiator Reverend Lucius Walker, befanden sich bereits seit Tagen im Hungerstreik, um die Weiterfahrt durchzusetzen. Auch in den USA gab es massive Proteste gegen diese Schikanen. Eine Telefonaktion mit dem Ziel von 1 Million Anrufen im Weißen Haus, eine Veranstaltung unter anderem mit Jesse Jackson, der den Hungerstreikenden in Laredo auch eine Grußbotschaft sandte, worin er die Blockade als Relikt aus den Zeiten des Kalten Krieges verurteilte, sowie Protestaktionen in San Francisco, San Diego, Seattle, Chicago, Detroit, New York, Washington, Baltimore, Denver, Phoenix und Dallas. Diese Proteste wurden unter anderem auch von den Kongressabgeordneten Ron Dellums, Charles Rangel, Javier Becerra, Martin Sabo und Bru Vento unterstützt. In Havanna wurden unterdessen die 207 bereits Angekommenen dieser Aktion, die 90 Tonnen Lebensmittel, Medikamente und weitere Gebrauchsgüter übergaben, von Fidel empfangen und Gay Walker verlas dort auch vor der Presse eine Erklärung ihres Vaters. Auch die Sprecherin des Panamaischen Komitees zur Unterstützung Kubas, Marla Ochoa, forderte von den US-Behörden Lösungen. Wir möchten hier im Info auch nochmals auf die Demonstration hinweisen, die am kommenden Samstag, am 16. Oktober in Bonn stattfindet. Hier in Freiburg ist der Treffpunkt ab Schnevelinstraße gegenüber vom Jazzhaus um 5.30 Uhr morgens. Es können natürlich auch Leute noch direkt dahin kommen. Die Losung, unter der diese Demonstration stattfindet, lautet: Solidarität mit Kuba, Schluss mit der Blockade durch USA, EG und BRD.
Ihr hört das Tagesinfo vom 14. Oktober 1993.
Ja, wir kommen so langsam zum Ende vom Info. Bleiben noch die Veranstaltungshinweise auf heute Abend und auf die kommenden Tage.
Vielleicht erstmal an mit den Sachen, die noch weiter weg liegen. Und zwar nächste Woche von 18. bis 28. Oktober findet in Denzlingen im katholischen Pfarrsaal eine Ausstellung statt zu Guatemala. Die heißt Kemnik Guatemala, eine Ausstellung mit Trachten und Gebrauchsgegenständen der indigenen Bevölkerung Guatemalas als Ausdruck ihrer Kultur und Unterdrückung. Fotos und Texttafeln rücken die indigene Lebensweise in den nationalen und internationalen gesellschaftspolitischen Zusammenhang. Das beginnt also nächste Woche. Hier im Info und im Radio Dreieckland werden wir dann zu den einzelnen Veranstaltungen noch hinweisen.
Ja, dann haben wir eine Veranstaltung auf dem 16.10. Das ist der kommende Samstag. Neben der Veranstaltung, die ja schon angekündigt war, die große Kuba-Demonstration in Bonn, findet hier in Freiburg auf Initiative der Umwelt- und Projektwerkstatt eine Veranstaltung auf der Rempartstraße statt, also zwischen dem Werdering und dem Karl-Rahner-Platz. Da geht's unter dem Motto Autofrei, Spaß dabei, wird ein Straßenfrühstück durchgeführt. Wahrscheinlich wird dann so für 3 Stunden die Rempartstraße gesperrt sein. Also 16.10.93 Umwelt- und Projektwerkstatt mit der Aktion Spaß dabei, autofrei auf der Rempartstraße.
Ja, dann gibt's auch am Samstag ein Tagesseminar von der Evangelischen Industrie- und Sozialarbeit. Das Thema ist Berufsbild oder Krisenmanagement der Sozialarbeit in der Asylbetreuung. Welchen Stellenwert haben die SozialarbeiterInnen in der Asylbetreuung für ihre Ausbildungsstätten, Arbeitgeber und Partner, mit denen sie zusammenarbeiten? Das ist sicher auch interessant für Leute, die ehrenamtlich, es gibt ja auch eine ganze Menge, die ehrenamtlich arbeiten hier in Freiburg mit Flüchtlingen. Das Seminar findet statt im Gemeindezentrum der Evangelischen Petrusgemeinde in Freiburg. Es ist sicher möglich, auch da direkt spontan hinzukommen.
Ja, dann gibt es noch für heute Abend eine Veranstaltung. Und zwar die West-Ost-Gesellschaft Südbaden lädt ein zu der Veranstaltung Kuwadis Jelzin, Russland nach dem Ende des Machtkampfs. Auf dieser Veranstaltung wird der Gernot Erler, Mitglied des Bundestages, sprechen. Es geht also praktisch nochmal einen Überblick über die jüngsten Ereignisse in Moskau und in Russland und welche Bedeutung das für die weitere Entwicklung in der ehemaligen Sowjetunion haben wird. Ja, soweit also die Veranstaltungshinweise. Wir sind dann mit dem Info zu Ende. Es geht jetzt gleich weiter mit Radio International, bleibt also am Sender. Es gibt dort ein Studiogespräch mit der Guatemala-Gruppe Freiburg über eine Ausstellung zu Guatemala, die jetzt in Denzlingen stattfindet. Soweit also das Info vom Donnerstag. Bis dann und tschüss.